Wir sind ja im Philipperbrief, in dem Kapitel 3. Wir haben ja das letzte Mal diesen wichtigen Teil uns angesehen, wo Paulus sagt, dass wir vorwärts gehen müssen geistlich und was es bedeutet, dass die Vergangenheit geregelt ist. Wir sind ja in dem Teil des Philipperbriefs, wo er die Grundsätze aufzeigt, die geistlichen Grundsätze. Jetzt kommen wir plötzlich zu einer Stelle, Vers 15, 16, ich muss aber wegen des Zusammenhangs nochmals zurückgehen ab Vers 13. Von 13 bis 16, obwohl wir 15 und 16 uns ansehen möchten. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. Wenn ihr über etwas anders denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Doch, wozu wir auch gelangt sein mögen, lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Ich bin jetzt 45 Jahre gläubig. Ich habe von links außen nach rechts außen fast alle Kreise durchlaufen. Was mir im Lauf dieser Jahre aufgefallen ist, und ich bin selber ein Stück dieses Prozesses, dass eigentlich ganz viele Dinge im Reiche Gottes nicht neutral geistlich ablaufen, sondern dass ganz viele Dinge, wo man dann auch geistlich sogar dafür kämpft, wo es Trennungen gibt, wo es Streit gibt, wo alle möglichen Dinge passieren, letztendlich mit der Bibel gar nichts zu tun hat. Das ist letztendlich nichts anderes wie der Charakter von demjenigen, der vor dir steht. Wenn derjenige eine große Persönlichkeit ist, ein großer Charakter ist, ein großes Idiokarisma hat, also persönliche Befähigung, die keine Geistesgabe ist, sondern natürliche Befähigung, dann dreht er dir die Leute rum und wird ganze Gruppe prägen und die machen genau das, was der ihnen vorgibt. Und so läuft zum Beispiel nicht nur das Reich Gottes, sondern so läuft auch jede Sekte. Es ist das Einfachste auf der Welt, eine Sekte zu installieren. Du musst nur wissen, wie die Leute instruiert sind, praktisch von ihrer Vergangenheit her und wie sie dann letztendlich geistlich aufgestellt sind. Und das ist eine relativ einfache Übung. Jetzt können wir sagen, dann ist ja alles relativ, dann ist ja alles nur Geschwätz, dann ist ja alles, jeder macht, was er will, jeder gibt geistlich was vor. Ich sage es mal ganz ungeschützt, das ist so. Und ich lese euch jetzt 3, 4 Bibelstellen, vielleicht auch 5, 6 vor, die gar nicht auf dem Zettel stehen, nur als Einleitung, um uns auf den Text einzustimmen. In den Stellen steht eigentlich auch nichts anderes wie in dem Text, aber ist ein bisschen anders formuliert. Ich hätte es ja auch draufschreiben können. Epheser 4, Vers 13. Jetzt hört mal ganz genau her, was da steht. Jetzt muss jeder, ich und du, muss eine Entscheidung fällen, ob das stimmt. Wenn das stimmt, brechen alle geistlichen Systeme, die wir heute kennen, zusammen wie ein Kartenhaus. Man muss nur radikal genug sein und überzeugt sein, dass das, was hier steht, stimmt. Das steht, bis wir alle, jeder, bis dass wir alle, zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis, und das steht im Griechischen Epignosis, zur Vollerkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Das steht eindeutig ungeschützt. Alle Gläubigen müssen die gleiche Erkenntnis haben. Alle. Alle müssen die gleiche Erkenntnis Jesu haben. Und er sagt hier, alle müssen die Einheit des Glaubens haben. Und was noch viel schlimmer ist, für den Menschen, wenn er ehrlich ist, er sagt, das ist praktisch die vollkommene Mannesreife. Und das, was hier steht, vollkommene Mannesreife, ist genau dasselbe Wort. Ich habe es hier aufgeschrieben, es heißt Teleios. Das ist ungeheuer wichtig. Es ist bei uns hier, wo es heißt, alle, die gereift sind. Genau das gleiche Wort, steht das gleiche. Wir gucken jetzt nachher an, im Griechischen steht da immer das Gleiche und es hat immer der gleiche Charakter. Also er sagt hier praktisch, wenn du ein Erwachsener in Christus bist, die Mannesreife hast, Und du triffst auf einen anderen, der die Mannesreife hat, und müsste gleich ein Glauben haben. Müsste gleich Erkenntnis Jesu Christi haben. Muss gleich sein. Jetzt wissen wir natürlich, dass die Welt völlig anders aussieht und dass wir meilenweit von diesen Dingen entfernt sind. Und wir wissen, dass es Denominationen ohne Ende gibt. Es gibt Baptisten, es gibt Methodisten, es gibt Evangelische, es gibt Katholische, es gibt Brüdergemeinde, es gibt freie Gemeinde, es gibt EFA-Gemeinde, es gibt Gemeinden, die alle möglichen Hintergründe haben. Ich könnte euch jetzt noch bis zum geht nicht mehr ausführen, was es alles gibt. Es gibt die evangelische Bruderschaften, es gibt die mystischen Kreise, Marburger Kreis, es gibt ganz viele Kreise, die überall, jeder hat irgendwas anders. Und wenn du die jetzt alle anguckst, es gibt die Pfingstler, es gibt die Halbcharismatiker, dann gibt es die Adventisten, es gibt die Sekte, es gibt alles quer durch den Gemüsegarten. Jeder sagt dir das Gleiche. Wir glauben nur an die Bibel. Es sei denn, du triffst auf Katholiken oder Evangelischen, die inzwischen das nicht mehr sagen, sondern die haben das aufgegeben. Aber die Masse der Gläubigen, ob das Russlanddeutsche sind, ob es Rumäniendeutsche sind, ob es Jugoslawiendeutsche sind, ob es die Schwaben sind, jeder hat einen Touch von seinem, wie soll ich sagen, Hintergrund, von seiner ethnischen Herkunft, auch von seiner Prägung, die er hat. Und von dem, was Epheser 4 sagt, dass wir Einheit des Glaubens haben, wenigstens in der Erkenntnis Jesu Christi, sind wir meilenweit entfernt. Jetzt ist die Frage, hat sich Gott getäuscht oder sind wir alle daneben? Ich sage es mal ungeschützt, wir sind daneben. Nicht Gott hat sich getäuscht, sondern wir. Wir glauben doch gar nicht, was hier steht. Ist euch klar, wenn das jemand glauben würde, müsste er Rebellion machen. Er müsste rebellieren. Und müsste sagen, Leute, es geht nicht, hier, was hier steht. Es haben Leute probiert, es zu tun. Watch me nie. Hat gesagt, es gibt nur eine Gemeinde. Hat auch nicht funktioniert. Nämlich diese Ortsgemeinde ist nachher selber zur Sekte geworden. Die Brüder haben gesagt, es gibt nur einen Tisch, wo man das Brot bricht, und sind selber zur Denomination geworden. Ist einfach Fakt. Dabei sagt die Bibel, Psalm 119, 160, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Johannes 17, 17, dein Wort ist die Wahrheit und dort werde ich auch geheiligt. Und sie geht ganz einfach davon aus, das ist einfach Fakt, Apostelgeschichte 2, 42, da sagt die Schrift, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Entschuldigung, was ist Lehre der Apostel? Um ein Apostel zu sein, wenn man jetzt die Bibel genau liest, stellt man fest, dass nur der ein Apostel war. Zwar Apostel ist ein deutsches Wort, das Luther leider bei seiner Bibelübersetzung nicht übersetzt hat. Apostel ist kein deutsches Wort, das ist ein griechisches Wort, das heißt Apostolos und meint nur der Gesandte. Da hat Luther kein deutsches Wort gefunden, hat er einfach Apostolos übersetzt. In Apostel, hat einfach hinten das Los weggelassen. Genauso Engelos ist der Bote, der Engel, da hat er auch kein Wort gefunden, hat er einen Engel daraus gemacht. Und wir haben dann Flügel dran gemacht. Gell? Wobei die richtigen Engel 6 Flügel haben, nicht 2. Gell? Also von daher. Nee, das Grundproblem ist ja ganz einfach. Wir haben hier teilweise einfach eine Szene, wo, ich sag's mal so, die ganze Thematik, zum Beispiel, dass ein Apostel der Herr Jesus auferstanden gesehen haben muss, die wird nicht beachtet. Und aus dem Grund ist ja der Jesus am Apostel Paulus nochmals erschienen, als der Auferstandene, nämlich um ihn zu rekrutieren als der Apostel der Heiden. Das heißt zu Deutsch, es kann heute keine Apostel mehr geben im Sinne von Apostel des Lammes. Das sind die Apostel des Lammes. Diese 12, wo der Paulus der 13. war. Jetzt kann man natürlich streiten, ob in Apostelgeschichte 1 die Wahl sauber war und Paulus in Wirklichkeit der 12. war. Lassen wir dahingestellt. Aber auf jeden Fall, um ein Apostel zu sein, musstest du den Auferstandenen gesehen haben. Und diese Apostel des Lammes, die Gesandte Jesu Christi, seine Jünger, Paulus der Sonderapostel, die haben die Heilige Schrift zum Großteil geschrieben. Und deren ihre Schriften, das ist die Lehre der Apostel, das sind nämlich die Lehrbriefe. Jetzt sagt die Bibel, die blieben einfach in der Lehre der Apostel. Ja, kann man sagen, ja, sind die Evangelien nicht mehr wichtig? Natürlich, die sind genauso wichtig, die sind genauso inspirierend, sind für uns genauso verpflichtend. Aber es gibt zwei Bibelstellen, ich sage es zu meiner Schande, ich habe da 40 Jahre drüber gelesen. Apostelgeschichte 2,42, Lehre der Apostel. Und da dazu 2. Petrus 3, Vers 2. Damit ihr an die Worte gedenkt, die von den heiligen Propheten vorausgesagt worden sind, das ist Prophetie, und dessen, was euch, also die Gläubiger, der Herr und Retter durch uns, die Apostel, aufgetragen hat. Wisst ihr, was da steht? Da steht was Eiskaltes. Der Herr Jesus hat die Apostel gelehrt zu Lebzeit. Und wir wissen aus der Apostelgeschichte, dass er in den Tagen nach der Auferstehung den Jüngern ganz viele Dinge beigebracht hat, von denen er gesagt hat zu Lebzeit, ihr könnt sie noch nicht ertragen. Und er hat hier den Aposteln genau gesagt, was sie den Gläubigen sagen sollen. Das letztendlich die Thematik der Lehrbriefe. Jetzt müsst ihr euch das vorstellen. Die Lehrbriefe sind nicht die Briefe der Apostel, sondern die Apostellehre. Die Briefe der Apostel sind die Wirklichkeit, die vom Herr Jesus beauftragte Auslegung, wie wir die Schrift zu sehen haben, auch die Evangelien. Das heißt, die Apostelgeschichte ist ein Erlebnisbericht. Aber die Briefe sind dessen, wie ich das sehen muss. Wisst ihr, kommen immer die Leute und sagen, du darfst kein Blutwurst essen. Also, wie kommst du da drauf? Ich esse kein Blutwurst, weil ich sie nicht mag. Das ist auch was ganz anderes. Und zwar, da sagt man, Apostelgeschichte 15, diese vier Punkte. Dann muss ich sagen, Entschuldigung, das ist nicht Lehre der Apostel, das ist Erlebnis der Apostel. Jetzt muss ich in die Lehrbriefe gucken, ob diese Stelle bestätigt ist. Da brauchst du eigentlich gar nicht gucken, weil es steht sofort dahinter, warum die Apostel diese Punkte definiert haben. Weil sie sich in der Synagoge versammelt haben, steht da glasklar. Jetzt musst du einfach gucken, die vier Punkte. Wo werden die aufgegriffen? In den Lehrbriefen, in der Lehre der Apostel. Wo hat sie der Herr Jesus angeordnet? Der hat sie ganz klar angeordnet, bezüglich Unzucht. Diese Dinge sind genauso verboten. Interessanterweise, bei den Speisevorschriften sagt Paulus plötzlich als Lehre der Apostel, als das, was der Jesus über die Speisevorschriften sagt, niemand soll euch richten wegen Speise. Niemand. Sagt aber gleichzeitig im Römer 14, ist ein ganz wichtiges Kapitel, 13, 14, 15 sind ganz wichtig für alle diese Dinge. Da sagt er klipp und klar, aber, das ist ein zentraler Punkt, wenn dein Gewissen dich verurteilt, ist das völlig egal, dann verurteile ich dein Gewissen, dann musst du es lassen. Wenn du aber frei bist vom Gewissen her, dann kannst du es tun. Zum Beispiel das, was verboten ist in Apostelgeschichte 15, Götzeopfer zu essen, sagt der Paulus klipp und klar, 8 und 10, die zwei Kapitel aus dem 1. Korintherbrief, da kannst du es essen, wenn dein Gewissen dich nicht verurteilt, du einen Dritten nicht gefährdest. Wisst ihr, und ganz viele von euch essen Götzeopferfleisch, wissen sie überhaupt nicht. Kebab ist meistens geweihtes Fleisch, Götzeopferfleisch. Wenn ich das jetzt esse und es nicht weiß, tut's mir was? Nein. Wenn ich es esse und ich weiß es und mein Gewissen, es lässt mich eiskalt, wenn ich sage, Speise spielt keine Rolle, tut's mir was? Nein. Aber wenn du ein schlechtes Gewissen kriegst, dann bist du dran. Ist nicht versündigt. Und das ist Lehre der Apostel. Aus zwei oder drei Erzeugern Mund soll jede Lehre bestehen. Wenn das stimmt, was ich sage, dann muss die Bibel das wiederholen. Und zwar genauso eindeutig. 1. Thessalonicher 4, Vers 2. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben im Auftrag des Herrn Jesus. Das heißt, genau die gleiche Aussage. Der Jesus hat ihnen den Auftrag gegeben, was sie schreiben sollen. Das ist brutal. Das heißt, ich habe in den Lehrbriefen ein absoluter Maßstab, wie ich die Evangelien zu verstehen habe. Ein Praxisbeispiel, ganz praktisch. Du liest in Johannes 13 die Fußwaschung. Jetzt könntest du auf die Idee kommen, ich habe amerikanische Brüder, meine Freunde teilweise. Einer dieser Brüder hat mir klipp und klar erklärt, sie machen die Fußwaschung, sie taufen auch bei der Taufe, tauchen sie dreimal unter. Also sie machen lauter so Spezialdinge. Und das ist, gehört zu ihnen, zu der Lehre ihrer Denomination, ihrer Gruppe, ihrer Richtung. Du musst Fußwaschung machen beim Abendmahl. Jetzt ist aber was ganz Interessantes. Der Herr Jesus sagt es den Aposteln nicht. Das heißt, in den Lehrbriefen liest du keinen Ton mehr davon. Und damit ist Johannes 13 ein Musterbeispiel, da man sich demütigt und ich brauche keine Fußwaschung halten. Wisst ihr, von daher habe ich einen ganz klaren Maßstab, nämlich die Lehre der Apostel. Und wenn ich mich da dran halte, dann habe ich kein Problem. Aber es gibt einen Haken. Wenn ich den nicht beachte, dann ist das alles, was ich jetzt gesagt habe, gar nichts. Und das, was wir jetzt uns angesehen haben, so müssen wir unseren Bibeltext lesen. 1. Korinther 4, 6 sagt nämlich, damit ihr an uns lernt, in der Mitte vom Vers, in eurem Denken, also da geht es schon ums Denken, nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht. Er sagt, sonst würdet ihr hochmütig, würdet euch aufblähen und würdet arrogant. Also er sagt, die Grenze ist das Wort Gottes. Aus. Also er sagt, Lehre der Apostel ist der Maßstab. Aber er sagt klipp und klar, nicht übers Geschriebene hinausgehen. Was er noch sagt in 2. Korinther 13, 1, das ist auch ein wichtiger Punkt, da steht eine interessante Sache. Dies ist das dritte Mal, dass ich zu euch komme, durch zweier oder dreier Zeugen soll jede Sache bestätigt werden. Das heißt, die Bibelstelle wird in der Regel bestätigt durch zwei oder drei Zeuge. Und da steht im Griechischen Rhema. Rhema ist das Wort, das benutzt wird unter anderem für das Reden Gottes, auch für das Wort Gottes. Logos ist das geschriebene Wort, Rhema ist das verbindlich angeordnete Wort. Und damit sagt, du brauchst in der Regel zwei Zeugen. Und die hast du in der Lehre der Apostel. Du hast in der Regel in die Evangelien oder in der Lehre der Apostel, hast du alle zentralen Lehrer hast du ganz klar fixiert. Jetzt sagt unser Text hier etwas, aber euch ist schon klar, was ich euch jetzt gerade sage. Epheser 4, 13. Die Bibel sagt klipp und klar, Lehre der Apostel gilt. Sie sagt klipp und klar. Du kannst genau gucken, was Lehre der Apostel ist, in den Lehrbriefen. Du siehst ganz klar, der Herr Jesus hat die angeordnet. Lehre der Apostel ist nicht ein Paulus. Die eine sagt, oh, Herr Jesus, seine Schriften sind viel wichtiger als die von Paulus. Und ich sage, ihr müsst die Bibel lesen. Die Schriften von Paulus und die Schriften letztendlich auch von Petrus, von Johannes, hat der Herr Jesus ihnen diktiert. Paulus sagt zum Beispiel klipp und klar im Galaterbrief, mir wurde das Evangelium geoffenbart, ich habe es nicht von mir. Gott hat es mir gezeigt, der Jesus hat es ihm geoffenbart. Und damit hast du plötzlich einen Befund, dass wenn du so vorgehst, nach der Lehre der Apostel, nicht übers Geschriebene hinausgehst, dann musst du, wenn du so vorgehst und du triffst einen zweiten Menschen, der genau gleich vorgeht, dann ist es zwingend, dass ihr, jetzt muss ich eine Einschränkung anbringen, aufgrund von unserem Text, dann ist nur Frage der Zeit, dann kommen wir zum gleichen Schluss. Ganz viele Gemeinden sind eine Sekte. Ist euch das klar? Wisst ihr warum? Wisst ihr, was eine Sekte ist? Eine sektische Gruppe, die entgegen von dem, was das Wort Gottes sagt, Dinge fixiert und die dann vorgeht, ist das Kennzeichen der Sekte, die sagt, wenn du es nicht gleich siehst wie ich, dann bist du mit Gott nicht in Ordnung. Das ist eine Sekte. Das heißt, sie sagt, nur wir, nur meine Erkenntnis, nur was wir lehren, ist in Ordnung, was wir nicht lehren, letztendlich dürft ihr auch nicht lehren. Das hat in der Reformationszeit dazu geführt, dass die Reformatoren, ich möchte kein Urteil über sie sprechen, aber ich möchte sie nicht sein, keine von denen möchte ich sein. Sie haben gnadenlos Menschen, die anders gedacht haben wie sie, die haben die umgebracht. Gnadenlos. Zwingli hat sein bester Freund, der Felix Manz, hat er preisgegeben, dass er am 5. Januar im Zürichsee ersäuft wurde. Calvin hat die Leute gnadenlos am Tod ausgeliefert. Er hat Michael Servet, da kann man streiten, was er gelehrt hat, auf jeden Fall, ich habe es untersucht. Zumindest keinerlei Grund, so einen Menschen umzubringen. Er hat ihn bei lebendigem Leib hat er zugelassen, dass er verbrannt wird. Und dann schreibt sie nur, oh, er hat doch dafür gesagt, dass man nur enthauptet. Er hat 7 Jahre vorher an Farel geschrieben, wenn Servet nach Genf kommt, dann wird er das Leben nicht mehr verlassen. Wisst ihr, was es ist? Nach deutschem Strafrecht. Mord. Luther hat klipp und klar gesagt, ich habe die ganzen Bauern auf meinem Gewissen. Ausrede, aber Gott hat es mich geheißen. Gleichzeitig haben sie gesagt, die Täufer musst du alle über die Klinge springen lassen. Ich bin Täufer. Entschuldigung. Wisst ihr, nochmals, die Bibel sagt, wenn die Gläubigen nach dem Wort Gottes gehen, kommen sie zur gleichen Erkenntnis. In der Praxis schlagen sie sich die Schädel ein. Das ist einfach so. Zu mir haben Leute aus der Brüderbewegung, Halbbrüderbewegung, haben zu mir gesagt, das gehen wir jetzt nur nach. Sie haben zu mir gesagt, wir wollen nur eines von dir. Was denn? Sag es nicht mehr. Macht doch was. Die Welt hat gesagt, die Kommunisten, willst du nicht mein Bruder sein, dann schlage ich dir den Schädel ein. Beim Gläubiger heißt es, willst du nicht mein Bruder sein? Das heißt, genau gleich denke wie ich, dann spreche ich dir den Glauben ab. So einfach ist es. Das ist auch nichts anderes. Schlag dir geistlich den Schädel ein. Ich bin ganz ehrlich. Biblisch gesehen darf es keine Denominationen geben. Das ist eine Verirrung. Biblisch Einheit des Glaubens, gleicher Gesicht Jesu Christi. Und jetzt erklärt die Bibel, wie. Unser Text behandelt nämlich das Wie. Das ist das ganz Wichtige. Jetzt können wir sagen, theoretisch, Karl Hermann, das ist ein dummes Geschwätz, das kann man nicht realisieren. Ja, wahrscheinlich stimmt der Einwand. Aber biblisch ist der Wille Gottes. Entschuldigung, es ist der Wille Gottes. Das Wort, das hier für gereift steht, das ist ein ganz wichtiges Wort, das hier in unserem Text für vollkommene Mannesreife steht, im Epheser. Dieses Wort heißt Teleios. Das ist auch das Wort, wo die Bibel sagt in Korinther 13, wenn das Vollkommene kommt, dann hört zum Beispiel Zungenrede, Weissagung und direkte Inspiration auf. Dieses Wort bedeutet ganz einfach vollendet, vollkommen, bei Menschen volljährig. Also volljährig, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, wenn ich ein Mensch volljährig. Also die Juden haben gesagt, mit 13 Jahren bekommst du letztendlich im Endeffekt dein Bar Mitzwa und dann bist du ein Volljähriger. Volljährig und ausgereift bist du, das habe ich bei meiner Tochter mitgekriegt, wenn die Wachstumsfuge nicht mehr wächst, dann bist du ausgereift. Und danach in der Regel ist das Hirn einigermaßen ausgereift, bei Männern und Frauen unterschiedlich. Muss man ganz ehrlich sagen, man nennt das in der Wachstumspsychologie die Adoleszenzphase. Das heißt, die Mädchen sind schneller reif wie die Kerle. Ich habe die Lehrlinge gehabt auf der Bank jahrelang. Ich habe immer, wenn ich Lehrlinge eingestellt habe, ich durfte die nie vergleichen, wenn sie gekommen sind. Wenn die zum Beispiel Realschüler waren, sind mit 15 oder 16, meistens 16 gekommen, ich durfte die nicht vergleichen, hätte ich nur Mädchen einstellen müssen. Die waren denen weit überlegen. Ich musste immer überlegen und sagen, halt, die sind ein bisschen weiter hinten. Aber biblisch sagt die Bibel ganz einfach, Teleios, gereift ist, wenn du erwachsen bist. Geistlich erwachsen bist. Das Wort bedeutet auch eingeweiht. Ist auch interessant. Ich sage es mal frei. Fertig, vollständig, erwachsen. Das ist so die Bezeichnung. G-Moll, das ist der, der das griechische Lexikon für die altsprachliche Gymnasie rausgegeben hat. Und das Interessante bei G-Moll ist, dass er an und für sich nicht nur das Geistliche vom Neuen Testament, das ist eine Spezialschiene vom Altgriechisch, die Koine, nur das nimmt, sondern er nimmt das Gesamtgriechisch. Und der sagt, das bedeutet vollendend, Erfüllung bringend, wirksam, vollendet, vollkommen, reif, fehlerlos. Versteht ihr? Wort Gottes, wenn es Vollkommene da ist, fehlerlos. Im Besonderen tüchtig zu etwas, fest, bestimmt, endgültig, unumstößlich. Wenn man es als Adverb nimmt, dann vollendet oder ganz. Ganz vollendet ist eigentlich der richtige Ausdruck. Jetzt sagt er praktisch etwas. Er sagt, wenn du ein geistlich ernstzunehmender Mensch bist, wenn du vollendet bist, wenn du erwachsen bist, wenn du kein Baby mehr bist, da hat die Bibel extra ein Wort dafür, das heißt Nepios, das heißt unmündig. Also wenn du nicht mehr ein Unmündiger bist, wisst ihr, ich war unmündig. Wo ich unmündig war, da war ich ein brennender Gläubiger. Ich hatte die erste Liebe. Ich habe zu meiner Kollegin gesagt, oder aufgrund von der Bibel stellt, dass ich nicht mit ihnen praktisch zum Einkehren gehe, nachdem ich bekehrt war. Aber ich habe natürlich die Bibelstelle, durch die Gott zu mir geredet hat, da wäre ich vielleicht ein bisschen vorsichtiger heute, da steht, wenn dich die Sünder locken, so folge ihnen nicht. Das brauchen wir ihnen ja nicht sagen. Gell? Das machst du in der ersten Liebe, sagst du das deinen Gläubigen. Wenn du ein Erwachsener bist, sagst du das ihnen nicht. Sagst du, ich kann von meinem Gewissen nicht mitgehen, Entschuldigung. Wisst ihr, Erwachsener, da ist man kein Unmündiger mehr. Was ist das Kennzeichen eines Unmündigen? Wisst ihr, ich habe 6 Enkel. Ich habe 2 Enkel, die schon, 3 ist jetzt mit dem Abi fertig. Die andere Enkelin, die ist auch schon relativ erwachsen. Und dann habe ich nur 4 kleine. Wenn ich diese Entwicklungen sehe, dann sehe ich einfach, unmündig heißt, man hat keine Unterscheidungsvermögen. Du kannst zum Beispiel ein Kind nicht auf die Straße lassen, weil es die Gefahr nicht erkennt. Du musst das ihm beibringen. Und es braucht ein bestimmtes Alter, das überhaupt erkennt. Straße. Dann vieles tut es nur aus Gehorsam. Bis es dann selber einzieht, dass es gefährlich ist, Das ist ein Reifeprozess. Wisst ihr, und diese Reifeprozesse durchläuft man. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Die Bibel sagt zum Beispiel, übrigens steht im Grundtext nicht wiedergeboren, sondern wiedergezeugt. Die Bibel sagt, dass Gott durch den Heiligen Geist einen Menschen zeugt. Dann wird er wiedergeboren. Das ist ein Prozess, das nennt man Erweckung. Wie wenn eine Frau schwanger ist, bis es dann zum Durchbruch zur Wiedergeburt kommt. Einmal sagt die Bibel, es ist keine Kraft zum Gebären da. Das sind dann die falschen Jungfrauen. Aber es kann zum Durchbruch, zur Wiedergeburt dann kommen. Und wenn die Wiedergeburt da ist, dann sagt die Bibel, dann bist du ein Baby. Da sagt sie sogar Präfe, das ist das Kleinkind, das ist der Säugling. Du bist ein Präfe, ein Baby in Christus. Dann wirst du langsam zum Paidios, zum Kleinkind, zum Kind. Bist du dann letztendlich Tekna, ein erwachsenes Kind, wirst du irgendwann bist du ein Erwachsener, ein Teleios. Und diese Stufe muss man durchlaufen. Wenn jetzt zum Beispiel ein Frischbekehrter nicht die gleiche Erkenntnis Jesu Christi hat oder sich nicht von seiner Denomination, wo er sich bekehrt hat, lösen kann, dann ist das normal. Du brauchst es sogar. Du brauchst den Stall, wo du dich bekehrt hast, dass du erwachsen werden kannst. Du brauchst einen bestimmten Stall. Aber irgendwann musst du erwachsen sein. Was heißt das? Was tut ein Erwachsener? Er denkt selber. Er prüft selber. Er guckt selber. Wisst ihr, meine Kinder haben irgendwann angefangen zu tun, was sie wollen. Ich durfte dann nur einen Ratschlag geben, aber letztendlich, mein Wort war nicht mehr Gesetz. Versteht ihr? Ist normal. Die müssen ja selber denken, müssen selber reif werden. Und so ist geistlich. Das heißt, ich habe es jetzt, was ich normal nicht mache, ich habe es hier in die Bibelstelle schön ausformuliert, dass man es nachlesen kann. Man ist dann frei von den Zwängen seiner Seele. Ein Unmündiger ist immer gezwungen von seiner Seele. Er wird immer von seinem Charakter her getrieben. Wisst ihr, ein Unmündiger, der hat, jetzt sage ich es einmal, wenn er ein ganz sensibler Charakter ist, so ein introvertierter Melancholiker, dann hat er ein ganz, ganz schwaches Gewissen. Wo ich frisch zum Glauben kam, ich hatte so empfindliches Gewissen, weil ich so radikal auch mich bekehrt habe, so radikal Buße getan habe und eher ein bisschen ein sensibler Charakter bin, weil man heute nicht mehr glaubt. Ja, das hat sich verändert. Da war Folgendes, wenn mein Chef an mir vorbeigelaufen ist, hat seine Jacke, hat meine gestreift, dann saß ich 2 Stunden im Geschäft, habe nicht mehr gearbeitet und habe mir überlegt, ob ich entschuldigen muss. Das ist unmündig. Ich habe früher geglaubt, was die Brüder mir gesagt haben. Aber was sie mir über die Bibel gesagt haben. Was die Großen gesagt haben. Oh, der und der Bruder hat gesagt, sagt mir mal jemand. Ich glaube das. Ich glaube es nicht. Ich bin sogar so frech, obwohl ich nicht einmal annähernd so viel vom Hebräischen verstehe, wie ein Fruchtenbaum, dass ich seine Bücher geprüft habe. Und Entschuldigung, ich habe Sachen gefunden, die haben einfach nicht gestimmt. Ja, wer bin ich? Ich bin mündig. Wenn ich mündig bin, kann ich prüfen. Ja gut, ich muss mich ein bisschen auskennen mit der Sprache und mit den Dingen, sonst kann ich auch nicht prüfen. Aber ein Mündiger kann prüfen, er kann das Wort Gottes in seiner geistlichen Bedeutung erkennen und er hat vor allem die Gewichtung. Wisst ihr, ich sage es mal ganz vorsichtig. Ich habe jahrelang gesagt, biblisch wörtlich inspiriert und egal wo steht. Warum sagt ein Paulus in 2. Timotheus 2,15, teile das Wort der Wahrheit recht, da steht im Griechischen, schneide es auseinander. Ich habe Jahre gebraucht, bis ich begriffen habe, dass ein Unterschied ist zwischen dem Alten Bund, zwischen Israel, wo das mosaische Gesetz galt, und zwischen dem Neuen Bund. Ich habe jahrelang gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass ein Unterschied ist, dass ich die Apostelgeschichte nicht wie die Apostellehre die Briefe benutzen darf. Und ich habe jahrelang einfach nicht unterscheiden können. Und dann kam, wo ich das konnte, habe ich glaube, jetzt habe ich die Summe der Wahrheit, aber ich habe immer noch nicht alles begriffen. Ich habe nämlich nicht begriffen, dass ein Unterschied ist, ob eine Bibelstelle einmal dasteht oder 80 Mal. Und irgendwann ist mir aufgefallen, die Brüder streiten mit mir mit Leidenschaft immer über die Bibelstelle, die einmal geschrieben steht. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, 1. Korinther 11 und solche Stellen. Frauenfrage, diese Dinge, da sind sie leidenschaftlich. Aber wenn ich dann komme und sage, Epheser 1, 17 bis 19, du brauchst Erleuchtung durch den Heiligen Geist, ich zitiere frei, damit du erkennst, was Gott durch die Erlösung für ein Paket in dich hineingelegt hat. Wenn du das erkennst und im Glaube zustimmst, dann werden gewaltigste Kräfte in dein Leben hinein ausgelöst, in dich hinein, die bewirken, dass du dich völlig kontrollieren kannst. Heute gehe ich hin, wenn jemand mit mir über diese Dinge stritt und lese ich, ich habe es viel zu wenig gemacht, man soll es konsequent machen. Ich schlage es einfach vor, der macht Folgendes, schlagt Epheser 1, 17 bis 19 auf und sagt zu diesen Brüdern, okay, lassen wir mal kurz die Frage, über die wir gerade streitet, ich habe ein ganz anderes Problem. Erklär mir bitte, wie das bei dir geschieht, diese gewaltige Kraftwirkungen, wie du diese völlige Kontrolle von Gott hast. Das ist nämlich nichts anderes, als der Paulus in Epheser 4 schreibt, in Römer 3 schreibt, was der Johannes im 1. Johannesbrief schreibt, Kapitel 1, Kapitel 2, das sind alle diese Dinge. Das kommt 50, 60, 70, 80 Mal in der Bibel. Dieser gewaltige Sieg, ich sage mal so, die Vollwirkung des vollkommenen Opfers, erklär mir das. Ich kann euch jetzt schon sagen, was er für Antwort kriegt. Wisst ihr, was für eine? Keine. Wenn die von dem keine Ahnung haben. Darf ich so brutal sein? Jetzt kommen die Leute und sagen, du bist ein arroganter Hund. Nein. Ich bin ein narbenbedeckter Krieger, so müsst ihr das. Ich habe diese Kriege gekämpft bis zum Wahnsinn. Irgendwann bin ich dahinter gekommen. Und wisst ihr, was ich dann angefangen habe? Mich selber auch zu schämen, weil ich ja selber so war. Heute bin ich so weit, dass ich sage, ich glaube, dass ich nicht übers Geschriebene hinausgehen darf. Ich glaube, dass ich mich an die Apostellehre halten muss. Und ich glaube, auch was wir gleich lesen werden, dass ich, wie der Paulus, nicht sagen kann, ich hab's, sondern ich bin aber auf diesem Weg. Und was hier unser Bibeltext sagt, das ist ein Weg. Er sagt nämlich, lasst uns alle, die wir gereift sind, die wir nicht mehr unmündig sind, die wir gewisses geistliches Niveau haben, die wir Grunddinge begriffen haben, so gesinnt sein. Was, wie so? Was meint er? Vers 14. Dass ich auf das Ziel zu jage, nämlich die himmlische Berufung Gottes in Christus Jesus. Was heißt das? Eine Berufung von Gott zu haben, ein vollkommenes Opfer. Was heißt es, dass er mich wiedergeboren hat? Was hat er mir gegeben? Das ist Epheser 1,17, was in uns ist. Jetzt sagt er, wenn du wirklich gereift bist, dann wirst du so gesinnt sein. Dann willst du nur noch das nehmen, was Gott für uns Gläubige gegeben hat. Dann willst du nur noch das, was apostellehre ist. Du willst nicht über das Geschriebene hinausgehen. Geschwister, glaub mir eines. Es hat mich auch was gekostet. Ich musste eine Lehre zum Beispiel oder einen Punkt wegen dem aufgeben. Geh mal hin und such einfach bei den Gläubigen Lehren und Praktiken vor allem, die nicht klar in der Apostellehre geschrieben sind. Und dann geh mal hin und räum mit dem allem auf. Du kriegst nur noch Feindschaft. Wisst ihr, wenn ich die Leute heute sage, du darfst nicht mehr beten, Herr, bedeck mich mit deinem Blut, weil es nämlich nicht in der Bibel steht. Wenn ich die Leute heute sage, du darfst bei einer Hochzeit keine Hände auflegen, weil es nämlich nicht in der Bibel steht. Du darfst bei einer Taufe keine Hände auflegen, weil es nicht in der Bibel steht. Du brauchst keinen Taufunterricht machen, weil es nämlich nicht in der Bibel steht. Du kannst einen Wiedergeborenen eine Sekunde, nachdem er die Wiedergeburt erlebt hat, taufen, biblisch. Auf sein Zeugnis hin, kannst du alles machen. Wisst ihr, wenn ich hingehe und sage, alles, was nicht geschrieben steht, alles, was ihr erfunden habt, was ihr nach eurer Lehre, die ihr aus eurer Tradition, aus eurer ethnischen Herkunft, wisst ihr, ein Schwabe tickt anders wie ein Norddeutscher, da wollen wir nicht reden, gell? Und Norddeutscher reagiert auf bestimmte geistliche Dinge anders wie ein Schwabe. Kann ich das beweisen sogar, es gibt Lehrer, die gibt es nur im Schwäbischen. Und Norddeutscher kommen nie auf die Idee. Wisst ihr, und es sind Prägungen, die wir haben. Wenn ich aber erwachsen bin, dann schmeiße ich diese Prägungen fort und gehe zum Wort Gottes und sage das Wort Gottes alleine. Er sagt hier, jeder, der gereift ist, jeder, der erwachsen ist, jeder, der Teleios ist. Ich habe euch das Wort drum auf der ersten Seite aufgeschrieben, dass ihr genau nachgucken könnt, wo das Wort steht. Hat übrigens nie mit der Wiederkunft Jesu zu tun. Darum heißt es aber 1. Korinther 13, 8 heißt es ganz einfach, dass drei Gnadengaben aufhören. Zungenrede, Weissagen und die direkte Inspiration, die direkte Erkenntnis. Aber die andere Geistesgabe hören nicht auf. Beziehungsweise die vierte hört auch auf, die Auslegung der Zungenrede, der Sprachenrede. Wenn das Vollkommene da ist, das Ganze, was ist das Ganze in 1. Korinther 13? Natürlich die ganze Offenbarung Gottes, nämlich das Wort Gottes. Wenn das fertig ist, hören die drei auf. Und jetzt sagt er hier, wenn du gereift bist, wenn das Kindische bei dir aufhört, wenn das, dass du keinen Charakter hast, dass du nicht hinstehen kannst gegen andere, wenn sich das langsam bessert, wenn du selber guckst der Bibel, wenn du selber die Bibel liest, selber prüfst, selber ein ernstzunehmender Mensch wirst, dann sagt er, dann bist du biblisch gereift. Und dann hast du auch diese Einstellung. Ja, dann bist du der Außenseiter. Dann bist du der, wo überall aneckt. Aber wenn du wiederum auf Gläubige triffst, die die gleiche Gesinnung haben wie du, die nicht über das Geschriebene hinausgehen, die genauso das Wort Gottes annehmen und glauben, dass die Apostellehre unser Maßstab ist, dann sagt er etwas. Wenn ihr über etwas anders denkt, da steht Phronomen, also das hat mit dem Denken, mit der Einstellung, mit der Gesinnung, mit dem, was ich erkenne, zu tun, so wird euch Gott auch das offenbaren. Also sagt die Bibel, wenn du jetzt, wenn ich jetzt zu dem Schluss komme, zu dem ich euch gerade vorgestellt habe, dann gibt es ein Problem. Wenn ich ein Gereifter bin, dann schlage ich das die anderen nicht so um die Ohren, wie ich es euch jetzt gerade um die Ohren schlage. Das mache ich jetzt nur, wenn es Verkündigung ist. Aber dann mache ich im privaten, persönlichen, zwinge ich die Leute, selbst in der eigenen Gemeinde, zwinge ich nicht, dass sie meine Meinung so annehmen. Ihr begreift? Die Bibel sagt hier, wenn jemand über etwas anders denkt, dann musst du ihn lassen. Ich habe jetzt mit jemandem, der mir sehr nahe steht, eine geistliche Auseinandersetzung gehabt. Da ging es um bestimmte Dinge der Gemeindearbeit. Ich habe dann gesagt, guck her, ich sage dir ganz offen, wie ich sehe, aber ich beeinflusse dich nicht. Du musst es selber wissen. Und ich habe ihn ermutigt, habe gesagt, du musst das tun, von was du überzeugt bist. Aber ich glaube, dass anders ist. Er hat dann mir klipp und klar gesagt, ich glaube, dass du daneben bist. Und ich sage, ja, ich glaube von dir das Gleiche. Aber wir haben keinen Streit wegen dem. Jetzt ist das Wichtige, wenn er so erwachsen ist, wie es hier steht, Philipper, das ist nämlich der Weg. Das ist der Weg, wie man zur Vollerkenntnis kommt und zur Einheit des Glaubens. Wenn er gleich eingestellt ist, auch gereift ist, dann sagt er, ich denke anders wie du. Und ich sage, ich denke anders wie du. Was sagt jetzt die Bibel? Jetzt schlagt euch die Schädel ein. Jetzt trennt euch. Sie sagt, wenn ihr über etwas anders denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Und da kommen wir jetzt zum ganz zentralen Punkt, der spielt eine riesige Rolle. Da steht Apokalyptoi. Apokalypto ist die Grundfassung. Apokalypse ist etwas, was du vorher nicht wusstest. Es gibt im Griechischen zwei Worte für Offenbarung. Der Deutsche hat hier leider, naja, man könnte es schon sauber übersetzen, wenn man wollte. Ein Wort heißt einfach Phaneroo und es bedeutet erscheinen. Vielfach, wo man sagt, Gott hat es geoffenbart, da ist es einfach sichtbar geworden. Als die Zeit erfüllt war, ist der Sohn Gottes nicht geoffenbart worden, sondern erschienen. Er ist einfach auf die Erde gekommen. Aber dass er der Erlöser ist, dass er Gott und Mensch einer Person ist, dass er praktisch mit dem Vater deckungsgleich ist, wie Paulus in Philipper 2 sagt, das ist geoffenbart durch den Paulus. Das ist was anderes. Und das Wort steht hier, dieses Offenbare. Das heißt, wenn jemand das geistlich noch nicht erkennen kann, dann muss es ihm Gott offenbaren. Wisst ihr, was das bedeutet? Dass es völliger Unsinn ist, wenn man jemand versucht zu überreden. Es ist Unsinn, jemand zu überreden, dass er sich bekehrt. Und es ist Unsinn, jemand zu überreden, dass er bestimmte Dinge letztendlich geistlich sieht wie man selber. So, man muss nur sagen, halt. Und jetzt kommen wir zu der Quintessenz. Ich fasse nachher nochmal zusammen, da man sieht, wie das gehandhabt haben wird. Er sagt, denn wozu wir auch gelangt sein mögen. Die Erkenntnis 1, die Erkenntnis 2. Meine Erkenntnis, die Erkenntnis vom anderen. Er sagt, du musst warten, bis Gott dir offenbart, dass du recht hast oder falsch stehst. Oder du musst warten, dass er dem anderen offenbart, dass er richtig ist oder falsch ist. Aber jetzt sagt er, wie man da vorgeht. Und das ist der Weg zu Epheser 4,15, zur Vollerkenntnis des Sohnes Gottes, zum gleichen Glauben. Lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln, das Wort Gottes, wandeln. Da geht es doch um Erkenntnis. Warum sagt er wandeln? Damit meint er, wenn die Bibel etwas als Sünde bezeichnet, dann musst du die Finger davon lassen. Wenn die Bibel etwas verbietet, dann musst du dich davon absondern. Und er sagt, das gilt für beide. Völlig egal, was du für Erkenntnisse hast. Wenn die Bibel sagt, ich mache ein Beispiel, vor 30, 32 Jahren, die Gemeinde ist jetzt 33 Jahre alt, kam die Evangelische Allianz zu mir. Bruder, mit dem ich sehr schätze, der glasklar wiedergeboren ist, der evangelisiert hat, dass wir manchmal schamrot waren, so hat er evangelisiert, da haben wir gesagt, da können wir uns alle ein Stück abschneiden. Aber jetzt kam er zu mir als Allianzmann und sagt, Karl Hermann, komm mit der Gemeinde ganz einfach zu der Allianz. Da habe ich gesagt, kann ich nicht. Dann sagt er, warum nicht? Wir sind doch Brüder. Sag ich, okay. Dann sage ich, aber jetzt guck her, in der Allianz ist zum Beispiel der Pfarrer XY. Ich und du, wir wissen beide, dass er nicht bekehrt ist. Er ist gar nicht bekehrt, das weiß jeder. 2. Korinther 6, Vers 14 bis 7, 1 sagt, du darfst mit zwei Gruppen nicht zusammenarbeiten. Mit Unbekehrten und du darfst nicht zusammenarbeiten mit Leuten, die Belialszeug, also Teuflisches, lehren. Zum Beispiel Taufwiedergeburt, katholische Messe, dass das Opfer wiederholt wird, solche Dinge, das spiele ich all. Habe ich ihm gesagt, guck her, aufgrund von dem Befund darf ich mit dem Mann nicht zusammenarbeiten. Wäre er wiedergeboren, okay. Da würde jetzt aber keine Rolle spielen, dass der die Kindertaufe vertritt. Obwohl ich sie verwarf. Und ganz klar sagt, die Bibel kennt keine Kindertaufe, kennt sie überhaupt nicht, sie verbietet sie sogar. Aber er ist nicht wiedergeboren. Jetzt ist der Grundsatz, dass ich mit einem Mensch, der das lehrt, nicht zusammenarbeiten darf. Wisst ihr, was die Antwort war? Von meinem Bruder, der genauso bekehrt ist wie ich, der jetzt, wenn er Philipper 3 begriffen hätte, sagen hätte müssen, Karl Hermann, wunderbar. Ich sehe es anders, ich kann mit denen zusammenarbeiten, du kannst nicht zusammenarbeiten. Machen wir es doch ganz einfach. Jetzt beten wir beide, dass Gott dir das Richtige offenbart und mir das Richtige offenbart. Und dann reden wir mal ja wieder. Okay, wisst ihr, was er zu mir sagt? Er, dieser nicht wiedergeborene Mensch, ist ein Mann des Friedens. Und ich sage, Entschuldigung, die Bibel sagt nicht, du darfst nur mit den Leuten zusammenarbeiten, die Leute des Friedens sind. Ich kenne Gläubige, die sind keine Menschen des Friedens, sondern das sind hochkarätige Streithammel. Entschuldigung, wenn ich mal ganz ehrlich sage, aber er sagt, er ist ein Mann des Friedens. Da sage ich, aber er ist nicht bekehrt. Und damit sagt die Bibel, ich darf nicht, laut der Apostellehre. Antwort, er ist ein Mann des Friedens. Und dann sage ich, Entschuldigung, es tut mir leid, ich kann nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es ging dreimal, viermal, fünfmal hin und her, ich habe es nicht zählt. Am Schluss sagt er, aber beten können wir doch miteinander. Sage ich, nein, es geht nicht. Das ist nicht meine Meinung, die Apostellehre verbietet es mir. Versteht ihr jetzt, was hier gemeint ist? Er sagt, selbst wenn du unterschiedliche Meinungen hast, darfst du nicht den Streit suchen oder ausreden, sondern du musst einfach sagen, in Ordnung, ich akzeptiere dich als Erwachsener in Christus. Ich akzeptiere, dass du vielleicht eine andere Meinung hast. Ich akzeptiere, dass ich vielleicht eine andere Meinung habe. Ich kann dich nicht zwingen, dass du das glaubst, was in 2. Korinther 6, 14 bis 7, 1 steht. Also beten wir beide füreinander, dass Gott es dir oder mir offenbart. Es ist keine Frage, was Gott offenbaren wird. Das, was in der Bibel steht. Er offenbart nichts anderes. Wisst ihr, damit heißt es, praktisch, dass Paulus sagt, du musst nur geistlich den anderen akzeptieren und ihn nicht verachten, aber beide müssen die gleiche Richtschnur haben im Wandel. Was Bibel Sünde nennt, Finger weg. Also ist ganz klar. Aber dann sagt er zum Schluss, und dasselbe erstrebe. Was soll ich erstreben? Wisst ihr, dann gehe ich hin wie ein kleines Kind und sage, komm, lass uns dasselbe erstreben. Epheser 4,13, bis dass wir alle zur Einheit des Glaubens und zur Vollerkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Lese ich weiter. Damit wir nicht mehr Unmündige seien. Das heißt, wenn wir das nicht tun, sind wir unmündig. Wir sind in manchen Punkten nicht ernst zu nehmen. Hin und her geworfen, umhergetrieben von jenem Wind der Lehre. Da bringt jeder irgendeine Lehre. Wisst ihr, ihr glaubt es nicht, als ich gleich zu Beginn von unserer Gemeinde, als ich rausging aus diesen Kreisen und mich dann mit den anderen Gläubigen praktisch zusammengetan habe, kam der Dr. Ulrich Senn, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, hat hervorragende Traktate geschrieben über autogenes Training, über Okkultismus, ein guter Mann. Da kam der mal mit mir zusammen und dann hat er fast geweint. Und dann sage ich, was ist los? Und dann sagt er, ich bin so traurig. Und dann sage ich, warum? Dann sagt er, weil ich der einzige Calvinist bin im deutschsprachigen Land, den ich kenne. Heute müsst ihr nicht mehr weinen. Wisst ihr, inzwischen hat sich diese Lehre verbreitet wie ein Lauffeuer. Ich glaube, dass das eine der fälschesten Lehre ist, die es überhaupt gibt. Ich glaube sogar, dass es ein falsches Evangelium ist. Weil Gott sagt, dass er alle Menschen retten will. 1. Timotheus 2,4. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Vollerkenntnis der Wahrheit kommen. Und Calvin hat gelehrt, Gott hat dich oder mich vor Grundlegung der Welt zum Himmel oder Hölle bestimmt. Das heißt, du hast gar keine Möglichkeit, dich zu entscheiden für den Herr Jesus. Du hast auch keine Möglichkeit, in der Sünde zu leben oder nicht zu leben. Sondern wenn Gott dich zur Hölle bestimmt hat, dann kannst du treiben auf der Welt und tun, was du willst, und wirst in die Hölle fahren. Das hat Gott bestimmt. Obwohl du nichts dafür kannst, interessiert dir niemand. Ich sage es mal so, A, lehrt es die Bibel gar nicht, B, ist Gott gerecht, er wird nie jemand in die Hölle werfen, wenn er so einen Hintergrund hat, sondern er will, dass alle gerettet werden. Er bietet ihnen an, dass sie gerettet werden können. Wenn sie sich nicht retten lassen, ist was anderes, ist dann ihr Problem. Ist er, aber jetzt steht hier klipp und klar, und jetzt kommt das Ding, jetzt kommt da irgendjemand und hört es, die sage dem dann eine Stelle von Erwählung, und dann fangen die an, vom Wind der Lehre hin und her gerissen zu werden. Die wackeln dann. Die wackeln. Und er sagt, da ist manchmal Betrügerei dahinter, genauso mit den Bibelübersetzungen. Wisst ihr, kommen die Leute zu mir und sagen, ja, du sagst, man muss eine Schlachterbibel nehmen oder Bibel, zumindest wo ein vollständiger Text hat. Die anderen Brüder sagen, das ist doch genauso geistlich. Und die Brüder kommen zu mir und sagen, du spaltest die Christenheit, jetzt was stimmt. Wisst ihr, und das ist dann so, die werden je nachdem, wie der andere auftritt, sagen wir mal, wie herrisch oder autonom oder profihaft, fallen sie das eine oder andere Eck, sie werden umhergetrieben vor jedem Wind der Lehre. Wisst ihr, wenn in meiner Bibel steht, Gott hat die Bibel Theopneustos, Gott gehaucht, inspiriert. Wenn in meiner Bibel steht, dass Gott dieses Wort bewahren wird vor diesem Geschlecht ewiglich und dass sie die Summe der Wahrheit ist, da brauchen wir gar nicht überlegen, dann hat Gott zur Reformationszeit doch nicht, wo die Bibel gedruckt wurde das erste Mal, denen einen falschen Text gegeben. Was wäre das für ein Gott, der denen den falschen Text gibt? Und die ganze Erweckung hat einen falschen Text. Und dann gibt er am Schluss einem neo-orthodoxen Theologieprofessor namens Professor Allen, gibt er den echten Urtext. Entschuldigung, der Glaube hat, den bringe ich auf. Was sollte Gott dazu veranlassen, wo die Bibel gedruckt wird, die Leute einen falschen Text zu geben? Wisst ihr, aber die Leute, die sind so, wenn sie das von mir hören, dann sind sie überzeugt. Aber dann kommt der andere, der das Gegenteil sagt, dann sind sie wieder überzeugt. Ich habe das live erlebt bei führenden Leuten. Und das sagt die Bibel, das ist ein Zeichen von Unmündigkeit. Ich muss aufgrund des Bibeltextes selber zu einer Meinung kommen. Wisst ihr, ich sage es euch ganz ehrlich, entweder stimmt der Bibel alles oder gar nichts. Von daher ist diese Erde in 6 Tagen a 24 Stunden geschaffen worden. Der letzte Tag war ein Ruhetag. Und alles, was wir sehen, was auf Jahrmillionen hindeutet, steht in der Bibel. Da steht, dass ein Wassergürtel um die Erde war. Und dass der die kosmische Strahlung abgehalten hat, sagt dir jeder Wissenschaftler. Und wenn die kosmische Strahlung verantwortlich ist für die Alterung, dann ist es vollkommen logisch, dass ein Methusalem 969 Jahre alt wird. Und als per Sintflut dieser Wassergürtel runterkam, wisst ihr, was da passiert ist? Da ist die Erde wie unter einem Sikomatik gewesen, unter einem ungeheuren Druck. Wisst ihr, was da passiert ist? Das gleiche wie im Kessel, wo man die Kartoffeln hat. Was dort ganz lange geht, bis die gekocht sind, geht blitzschnell in einem Sikomatik, in einem Druckkochtopf. Und genauso war es mit der Erde. Da ist das Wasser runtergekommen. Jetzt hast du hier plötzlich geologisch Dinge, wo man sagt, das braucht Jahrmillionen, aber nicht, wenn der ganze Wassergürtel über der Erde ist, die unter ungeheurer Druck ist. Die Bibel selber zeigt, dass das so ist. Und was muss dann logisch sein, wenn der Wassergürtel weg ist? Dann können sie keine 969 Jahre mehr werden. Und jetzt guckt der Bibel, sofort nach der Sintflut werden sie bloß noch 120 Jahre alt. Und dann zur Zeit der Psalme sagt die Bibel 70 oder 80. Das ist Jahre und Jahrhunderte lang so das Alter gewesen, was ein normaler Mensch wurde. Jetzt werden wir durch die Medizin wieder ein bisschen älter. Die Frage ist, ob es ein Segen ist oder ein Fluch. Da kann man jetzt wieder drüber streiten. Wisst ihr, aber das ist, wenn du der Bibel glaubst und der Apostellehre und das, was die Heilige Schrift sagt, dann bist du nicht mehr unmündig, dann wirst du nicht hin und her geworfen. Und dann ist der Betrug, der hier läuft. Warum sage ich jetzt Betrug? Ist das Betrug, was die andere Bibel macht? Ja, darf ich es mal so deutlich sagen. Ich habe gedacht, ich krieg mich nicht mehr. Ich habe auch geglaubt, ja, das ist jetzt wissenschaftlich, da sind halt Manuskripte entdeckt worden und die eine glaubt die alte Manuskripte, die andere glaubt die neu entdeckte Manuskripte. Bis ich plötzlich gehört habe, der Vatikan, kennt ihr den Vatikan? Vatikan, Offenbarung 18, mehr brauche ich nicht sagen. Der Vatikan hat einen Vertrag geschlossen mit den protestantischen Bibelgesellschaften, dass sie den richtigen alten Urtext, der vollständige, nicht mehr nehmen. Das ist kein wissenschaftliches Problem, das ist kein Textkritikproblem, das ist kein geistliches Problem, das ist ein Vatikanproblem. Wenn ihr mir nicht glaubt, dann geht hin, wenn ihr Internet habt, tippt ein Guidelines of Bible Translation und dahinter nur das Wort Vatikan. Dann kriegt ihr diesen Vertrag auf Englisch mit der Papstkrone drauf, wo sich der Papst brüstet. Ihr seht auch, wer von der Evangelischen unterschrieben hat. Und heute ist so, dass du gar keine Bibel mehr rausbringen kannst, dass wir die Schlachter noch rausgebracht haben mit vollständigem Text, ist ein Wunder. Das ist Betrug, versteht ihr? Die Katholiken haben uns über den Tisch gezogen. Der Katholik glaubt doch gar nicht, dass die Bibel stimmt. Er sagt, die Bibel ist nur insofern verbindlich, wie wir sie auslegen. Er sagt, seine Tradition ist gleich bedeutend, was sie auslegen. Wisst ihr, und das ist dieser Betrug, wenn ich das jetzt weiß und lies einfach in der Apostellehre, die Bibel ist von Gott eingegeben. Die Bibel ist die Summe der Wahrheit. Die Bibel ist die Wahrheit. Wenn ich jetzt erwachsen bin in Christus und nur der Apostellehre glaubt, nicht glaubt, was die Menschen sagen, nicht glaubt, was ein Wissenschaftler sagt, nicht glaubt, was die großen Namen der Brüder sagen, dann reagiere ich auf das überhaupt nicht mehr, sondern reagiere auf den Bibeltext, dann bin ich erwachsen, dann bin ich Teleios. Und jetzt sagt Paulus ganz einfach, wenn du Teleios bist, wenn du erwachsen bist und irgendeine Frage anders ist, dann mach den nicht kaputt, sondern geh einfach hin, vereinbart miteinander nach Philipper 3. Ich habe noch nie einen Menschen über Philipper 3 Prediger gehört. Habt ihr schon mal jemanden über Philipper 3 Prediger gehört? Da predigt keiner. Dann sage ich, lesen wir zusammen Philipper 3, jetzt vereinbaren wir, du bittest um Offenbarung, ich bitte um Offenbarung. Wenn wir beide ehrlich sind, kommen wir nach kurzer Zeit zu Epheser 4, 13, zur Einheit des Glaubens. Und da geht es vor allem um die Person Jesu. Da kommen dann Lehre über die Gottheit, die ersten vier Jahrhunderte erfunden worden sind, die mit der Bibel überhaupt nichts zu tun haben. Da sage ich, wo sind die zentrale Lehre über die Gottheit? Philipper 2 zum Beispiel, wo die Bibel klipp und klar sagt, der Herr Jesus war in der Gestalt Gottes. Was hat Gott für eine Gestalt? Er ist Geist. Da sagt die Bibel, er war mit ihm deckungsgleich. Also der Herr Jesus war am Anfang, ich sage ausdrücklich Anfang, gleich wie der Vater, Geist, war in der gleichen Gestalt, war mit ihm deckungsgleich. Warum ist er vom Wesen her deckungsgleich? Wenn ein Mensch gebiert, wenn eine Frau ein Kind kriegt, was ist das, was geboren wird? Ein Mensch. Der Eingeborene, das ist ein altdeutsches Wort, heißt ganz einfach, der einzige Gezeugte. Gott hat nur sein Sohn, der Herr Jesus, aus sich heraus geboren. Also ist er genauso Gott wie der Vater. Da brauchen wir gar nicht drüber streiten. Darum können Zeuge Jehovas, diese ganze Sekte und alle, die das leugnen, können weggehen. Er ist genauso Gott wie der Vater. Und das sagt Philipper 2. Aber jetzt sagt die Bibel klipp und klar, er hat diese göttliche Gestalt niedergelegt. Ist ein Mensch geworden wie wir. Durch ein Wunder, durch die Jungfrauengeburt. Der Herr Jesus musste, um uns zu erlösen, musste er Blut vergießen. Das konnte Gott nur machen, das steht im 2. Mose 21, im 3. Mose 17, Vers 11, dass man Blut vergießen muss, weil im Blut das Leben ist. Und Adam hat Leben zerstört, das geistliche Leben. Also musste ein Mensch geboren werden, der Leben hat. Und der konnte dann wieder erlösen, indem er stirbt, sein Blut vergießt. Aber der musste ja nicht sich erlösen oder einen anderen. Der musste Millionen erlösen. Also musste eine Person sein, die so einen Wert hat, dass er Millionen erlösen kann. Nämlich Gott selber. Der Sohn Gottes, die Gottheit wird hier in die Waage geworfen. Und diese Dinge, das sind diese zentralen Wahrheiten, die uns umtreiben und die hier der Herr Jesus prägt. Und das ist die volle Erkenntnis Jesu Christi. Und er musste sterben. Und als er sein Blut vergossen hat, die Bibel sagt zum Beispiel, wisst ihr, die Gläubigen sind einfach, auf der Bank würde der Großteil von den Theologen und der Großteil von den Gläubigen würde rausfliegen. Wisst ihr warum? Weil sie keine Ahnung haben. Wieso kommen die treuesten Gläubigen und sagen, die ewige Präexistenz Jesu sei völliger Unsinn. Ich sage, lies mal deine Bibel. In der Bibel steht, dass der Jesus beim Vater im Himmel in diesem unzugänglichen Licht war, wo nie jemand war, in der gleichen Gestalt wie der Vater, gleiche Gottheit, aber der Vater ist der, der ihn geboren hat, er ist immer der Ursprung. Und jetzt sagt die Bibel, erst als das geschehen war, hat er durch den Herr Jesus die Ewigkeiten geschaffen. Da gab es gar keine Zeit. Es gibt keine ewige Präexistenz. Weil ewige Zeit ist. Ob die Zeit unendlich ist oder das spielt überhaupt keine Rolle. Aber es ist Zeit. Und die wurde erst durch den Herr Jesus geschaffen. Und dann, als er die geschaffen hat, dann ist er dauernd aus dieser Lichtswelt gekommen in die Zeit, die jetzt da war und ist als Engel des Herrn erschienen und ist dort aufgetreten und hat Gott geoffenbart. Wenn du Gott im Alten Testament siehst, von dem die Bibel sagt, nie hat ihn ein Mensch gesehen, wie kann man dann auf die Idee kommen, wenn die Israelis, die Juden, das Volk Gottes, der Gott Israels, selbst von hinten sieht, wie kann man auf die Idee kommen, dass das Gott ist? Die Bibel sagt, Gott der Vater sieht nie jemand, hat nie jemand gesehen. Du siehst der Herr Jesus. Er ist die einzige Offenbarung Gottes des Vaters, weil er gleiche Gottheit hat. Er tritt als der Gott Israels auf. Wisst ihr, das ist die volle Erkenntnis des Sohnes Gottes. Das ist dort, wo wir hinkommen sollen. Wisst ihr, und das ist das, was Gott will. Gleiche Erkenntnis des Sohnes Gottes. Gleiche Erkenntnis über die Erlösung. Gleicher Maßstab bezüglich Sünde. Das ist das, was er alles will. Und das sollen wir erstreben, müssen das Gleiche wollen. Wisst ihr, wenn jemand in unserer Mitte das völlig anders sieht und zu mir sagt, ich will das aber, dann müssen wir vereinbaren, du darfst nur die gleiche Richtschnur für Sünde nehmen wie ich und ich darf nur die gleiche Richtschnur nehmen wie du, nämlich das Wort Gottes. Was die Bibel als Sünde nennt, ist Sünde. Und dann müssen wir das Gleiche erstreben, Epheser 4, voller Erkenntnis Jesu Christi, gleicher Glaube, das müssen wir erstreben. Und wenn wir noch unterschiedliche Positionen haben, dann müssen wir gegenseitig füreinander bitte, dass er es dir offenbart oder mir offenbart. Aber eins ist klar, wenn ich gereift sein will, dann jage ich auf das zu. Dann ist das mein Ziel. Wisst ihr, was das heißt? Praktisch. Ich habe hinterher nochmal die ganze Stelle aufgerichtet. Auch, dass wir in einem Geist zu einem Leib getauft sind, dass wir das Wort Gottes teilen müssen, dass wir Täter sein müssen und nicht bloß hören. Wisst ihr, was das bedeutet? Wenn du das tust, ich bin kein Prophet, aber ich kann prophezeien. Ich prophezeie dir, was passiert, wenn du das tust. Du wirst isoliert. Du wirst Freunde verlieren. Vielleicht wirft man dich sogar aus der Gemeinde raus. Vielleicht stellt man dich unter Gemeindezucht. Du kriegst nur Ärger. Aber wisst ihr, wo sich die Leute freuen? Im Himmel wird Freude sein. Weil das eine Form von Buße ist. Wisst ihr, was Buße heißt? Wir glauben immer, Buße ist, ich habe was Schlimmes getan und dann bringe ich es in Ordnung. Metanoia. Meta heißt mit. Nus ist die Gesinnung. Buße heißt nur, ich nehme meine Einstellung und mache sie mit Gottes Einstellung deckungsgleich. Buße heißt, ich will jetzt nicht mehr das, was die Menschen machen. Ich will nicht mehr das, was mir beigebracht hat. Ich will Lehre der Apostel. Buße. Buße heißt, ich will, und das ist ein ganz zentraler Punkt, ich will nicht nur Lehre der Apostel, ich will das, was Gott geoffenbart hat. Ich will letztendlich dasselbe Maßstab und ich will nach dem streben von ganzem Herzen, bis ich volle Erkenntnis des Sohnes Gottes habe und bis wir den gleichen Glauben haben. Das ist Buße. Und was sagt die Bibel, wenn jemand Buße tut, was ist? Freude im Himmel. Du kriegst mit den Menschen Ärger, aber im Himmel ist Freude. Wisst ihr, und das, was ich jetzt heute Abend euch gesagt habe, das ist nichts Erbauliches. Aber es hat einen riesen Vorteil, es ist die Wahrheit. Ihr könnt jetzt einfach hingehen, eure Bibel nehmen und das schön nachschlagen. Und dann müsst ihr etwas tun. Da kommt er nicht drum rum. Ihr müsst eine Entscheidung fällen, was ihr wollt. Wollt ihr den biblischen Befund? Wollt ihr volle Erkenntnis des Sohnes Gottes? Wollt ihr der gleiche Glaube, wie alle haben, die diese Richtschnur erwendet und das erstreben? Oder wollt ihr das, was ihr bisher hattet? Oder was die Leute euch beibringen? Die Entscheidung müsst ihr fällen. Die kann ich nicht für euch fällen. Ich habe sie gefällt. Ich bin aus den Kreisen rausgeflogen. Freundschaften sind weg gewesen. Einfluss ist weggegangen. Aber dort, wo es gilt, da hat Gott bestätigt, da ist der Einfluss gestiegen sogar. Und überall dort, wo es wichtig war, hat Gott die Türe aufgemacht. Aber eins ist natürlich klar, es kostet einen Preis. Es kostet einen Preis, aber dann sind wir echt. Dann sind wir Menschen, von denen die Bibel sagt, sie folgen dem Lamme, wohin es geht. Ich folge nicht mehr einer Bewegung, ich folge nicht mehr einem Guru, ich folge ihm und seinem Wort, weil er die Lehre der Apostel diktiert hat. Ich möchte beten. Ja, Jesus, du bist der wahre Hirte der Gemeinde, du bist so gnädig und barmherzig. Du sagst, wenn wir mühselig und beladen sind, können wir zu dir kommen. Du sagst sogar im Hebräer 4, dass du Mitleid mit unseren Schwachheiten hast. Und du hast gesehen, was jeder von uns für eine Vergangenheit hat, für einen Weg hat. Du siehst den Stall, wo jeder von uns herkommt. Du siehst unsere Prägung, du kennst unseren Charakter. Und letztendlich wollen wir nur eines. Dieselbe Richtschnur bezüglich der Sünde, dasselbe Erstreben, nämlich Vollerkenntnis, Herr Jesus, deiner, dass wir dich erkennen, so wie du dich wirklich am Apostel Paulus, wie du dich deinen Jüngern geoffenbart hast, wie du dich in der Heiligen Schrift offenbarst, auf dass wir so mit allen denen, die so gesinnt sind, zur Einheit des Glaubens kommen. Das ist schon ein Wunder, wenn sowas überhaupt geschieht. Wir bitten dich einfach, dass du uns Gnade gibst, persönlich, trotz unserer Schwachheiten, und dass du hier das erreichst, was du dir mit uns vorgenommen hast. Und dafür danke ich dir. Letztendlich, dass du verherrlicht wirst. Amen.